Heute bei «Apropos», wie der IS im Internet die junge Menschen radikalisiert. Der junge Mann, der in Zürich einen orthodoxen Juden abgestochen hat, ist im Internet radikalisiert worden. Er war in verschiedenen Foren unterwegs, auf Instagram, Twitter und YouTube. Und er hat dort Inhalte konsumiert, wo man unter dem Begriff Alt-Dschihad oder Islamogramm zusammenfassen kann. Was bedeutet das genau? Welche Rolle spielt das Internet bei der Radikalisierung von jungen Menschen? Über das reden wir heute mit Aniel Petrans und David Sarasin. Sie hat zusammen eine grosse Recherche zum Thema gemacht und sie jetzt zu Gast bei «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Aniel, hallo David.
Hallo Philipp.
Hallo Philipp.
Wir reden heute nochmal über die Attentate von Zürich, der versucht hat, einen orthodoxen Juden zu stechen. Was wissen wir heute über ihn?
Wir wissen zuerst mal im realen Leben, dass er in einem relativ verschlafenen Dorf im Zürcher Unterland gelebt hat, dass er von seinen Mitschülern als eher zurückgezogen beschrieben wird, dass er aus einer Familie kommt, wo man glaube kann sagen, die haben nicht so viel Geld, mehrere Kinder. Und von seinem Bekennervideo, das er ja vorher aufgeladen hat auf Instagram, kritisiert er seinen Vater und Onkel, weil sie laut ihm keine richtige Muslim sagen. Also das deutet ein bisschen hin, dass die Familie nicht radikal ist, sondern eher er. Und vor allem, und über das wollen wir ja heute reden, wissen wir, dass er wahrscheinlich sehr viel Zeit vor dem Handy und dem Computer verbracht hat. Also er hat sich in einer Online-Welt bewegt, wo echt klare Bezüge zum IS zeigt.
Ihr habt euch seine Internetpräsenz angeschaut. Wie seid ihr genau vorgegangen?
Wie ich jetzt gerade gesagt habe, er war sehr präsent im Internet. Wir haben bei ihm 3 Instagram, 2 YouTube und 3 Twitter-Accounts gefunden. Ein Teil davon war noch aktiv, ein Teil war schon gesperrt. Aber auf denen, die noch aktiv waren, dort hat es für uns dann mit der Zeit, je länger, je mehr viel zu sehen gegeben. Wir haben dort dann, zum Beispiel seine ganzen Follower angeschaut und spannend sind zum Beispiel Querverbindungen gewesen, wem folgt er, wer folgt ihm. Und wir haben dann dort wie so seine Welt Stück für Stück können aufschlüsseln, also auch mit Hilfe dann von Übersetzer und Experten.
Es war natürlich alles auf Arabisch gewesen, oder sehr viel ist auf Arabisch gewesen. Und sehr viel auch in Comic und in Meme-Bilder, wo wir am Anfang sehr erstaunt gewesen sind, was das alles soll.
Könnt ihr mir ein Beispiel geben?
Zuerst mal war die Welt auf eine Art vertraut gewesen, im Sinn von, dass man sie kennt von der Alt-Right-Bewegung. Dass man die Memes kennt, das sind die Strichmännchen, Pepe the Frog ist so einer, das grüne Männchen, das in der Alt-Right kursiert. Dann gibt es den Wojak, heisst der andere, das sind die Strichmännchen, die brüllenden. Das ist alles sehr bekannt vorkommen, jetzt mal auf den ersten Blick. Im Zusammenhang mit diesen Inhalten war es einfach nur noch komplett verwirrend gewesen.
Mangas vor allem. Ich habe so viele Profile gesehen, die im Profilbild ein Manga haben, eine Zeichnung oder ein Comic, wo irgendwie, also Comic, ein Meme, wo zum Beispiel 2 Muslime darstellt und einer wird als falscher Muslim dargestellt und einer als richtiger Muslim. Es ist so ein bisschen pseudolustig, oft sarkastisch und
Dann im Zusammenhang mit super radikalen Suchsymbolen. Also du hast eben zum Beispiel den Pepe the Frog, der eine Hamas-Maske trägt, mit Hamas-Symbol drauf. Genau, das ist irgendwie total neu und verwirrend und auch schockierend gewesen am Anfang.
Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil jetzt halt von der Alt-Right-Bewegung geschwätzt. Das sind die Rechten in Amerika eben, das mit dem Pepe the Frog. Was haben die mit dem Islamismus zu tun?
Wir haben das gestern mit einem Experten besprochen, auch nochmal. Also was uns primär aufgefallen ist, ist, dass die sicher so eine extreme Weltsicht teilen. Und dass sie ganz klare Feindbilder haben, die sich auch überschneiden. Ich glaube, das ist auch eine krasse Erkenntnis gewesen, dass man wie sieht zum Beispiel, dass sie klar gegen Juden sind, beide, dass sie
LGBTQ-Menschen,
dass sie gemäßigt, sowohl religiös wie auch politisch gemäßigte und natürlich Linke. Sie teilen ganz einen grossen Pool an Feindbildern, wenn man so will.
Und nennen tut sich das dann in der Zusammenfassung Islamogramm. Könnte man etwas zu diesem Begriff sagen?
Genau, wir sind dann wie schauen, also was bedeuten die Bilder und es gibt tatsächlich noch relativ wenig Forschung dazu. Wir haben dann aber eine Studie dazu gefunden, wo das unter dem Begriff Islamogramm subsumiert. Und die Bilderwelt auch ein bisschen aufschlüsselt. Das beschreibt das, was ich vorhin beschrieben habe, dass es die Übersetzung von dieser Alt-Right, von dieser Internet-Chat-Sprache und Bilderwelt, dass es das übersetzt mit dem islamistischen Hintergrund.
Genau, und sie haben es nicht Alt-Right, sondern Alt-Jihad. Wie sie daran anknüpfen, das ist ein Phänomen, das es etwa seit 2016 gibt, laut den Experten. Also seitdem im Aufwind ist. Es ist auch ein Phänomen, das zunimmt. Und Plattformen finde ich noch spannend. Das sind nämlich alles so unregulierte Plattformen. Also nicht nur TikTok, Instagram, Facebook, wo man nachher auch noch darüber reden können, ob die reguliert sind oder nicht. Aber auch so 4chan, Discord, Reddit. Das sind teils also Gaming-Foren, die unter Gamer sehr beliebt sind. Und aber auch im Islamogram.
Und die Inhalte, die dann wie von Art auch gesteuert vom IS jetzt in diesem Fall?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also laut dem Mustafa Aya, das ist der Experte, der Maske in der Studie mitgewirkt hat, sind neben IS zum Beispiel auch Taliban-Anhänger dabei und die mögen sich ja gar nicht. Es sind Al-Qaida-Gruppen dabei, es sind auch in Anführungszeichen gemässigte Salafisten drin. Also es ist ein Spektrum von Salafisten, wo in der Gen Z, also den jungen Menschen, sehr gut ankommt. Und wieso? Sie nennen es so ein Ökosystem von allen salafistischen Bewegungen, die mit der gleichen Online-Sprache kommunizieren. Aber man muss schon sagen, es gibt eine Untergruppe in dem Islamogram, wo der IS ist, wo der IS klar auf diesen Foren rekrutiert und auch weiss, wie man so Jugendliche halt gezielt muss ansprechen, dass die dieser Ideologie verfallen.
Und vielleicht noch ein paar Zahlen aus dieser Studie, die ich noch interessant finde, dass es im zweistelligen Millionenbereich Leute erreicht, eigentlich die Inhalte, und mit der Followerschaft international von 117 Millionen. Und das sind Zahlen aus dem 2021 und das wächst seither.
Und gibt es denn andere Fälle, wo man sich quasi direkt auf das kann beziehen kann, wie jetzt bei dem Zürcher Attentat?
Das ist etwas, was uns auch auf eine Art erstaunt und schockiert hat im Gespräch mit dem Experten, dass er gesagt hat, dass er noch nie so einen direkten Zusammenhang gesehen hat von der Islamogram-Welt zu einem tatsächlichen Attentat.
Vorher natürlich schon, die kennt man. Zum Beispiel der Christchurch-Attentäter hat sein Attentat auch schon zum Beispiel auf 4chan angekündigt. Also die Foren sind durchaus für das ein bisschen prädestiniert.
Und wenn dir jetzt sagen, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem jungen, jugendlichen Attentäter und der Islamogram-Welt, wo ist denn der Zusammenhang zwischen dem Konsumieren und dem Handeln? Kann man das schon so sicher machen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also klar sind sich alle Experten einig, dass das Internet allein nicht langt, um zu so einer Tat zu schreiten. Es müssen mehrere Sachen zusammenspielen. Es muss auch ein Kontext geben sein. Viele spielen von einer Identitätskrise, die rum muss sein. Wie die Radikalisierung passiert, ist Step by Step. So, auf welchen Post ihn genau so radikalisiert hat, dass er die Tat angeleitet hat, das können wir nicht sagen. Oder hat der Experte gesagt, das ist unmöglich zurückverfolgen. Aber ein Video hat mir recht eingefahren, wo wir das dem Experten gezeigt haben, hat er sofort gesagt, so, ah, das ist ein IS-Propaganda-Video. Mhm. Und zwar ein spezielles. Es war ein Video, wo man knündelnde Männer sieht, die mir ein Leben betteln. Das war kurz vor ihrem Tod. Das ist ein Video, das der IS schon verbreitet hat. Nur ist das Video, das der jugendliche Attentäter von Zürich aufgeladen hat, wie angepasst war auf seine jugendliche Welt. Man hat zum Beispiel die Überschrift gesehen, Toilet Break in School, weil natürlich so ein 15-Jähriger die Schule einfach kennt. Also es ist wie, es werden so Videos genommen, angepasst und für die Jugendlichen aufbereitet.
Und wir haben dort, wir können eigentlich auch wie so zwei Strömungen bei ihm festmachen. Dass er einerseits in dieser Islamogram-Welt ist, wo wir jetzt kurz darüber geredet haben, wo nicht automatisch muss so super radikalisiert sein, wo auch mit dieser Bilderwelt spielt, wo oft einfach auch einen sarkastischen Unterton hat, wo oft gewalttätig überkommt, beziehungsweise gewaltverharmlosend ist, aber immer auch mit einem sarkastischen Ton. Und dann hat es aber auf der anderen Seite beim Täter auch noch gegeben, dass die ganz klare IS-Welt, wo viel eindeutiger derartige Videos, die du jetzt beschrieben hast, auch auftauchen. Und wo er auch eine Follower-Gruppe hat mit eindeutigen IS-Bezügen.
Also mit IS-Flaggen.
Dargestellt sind.
Das ist wie klar.
Das heisst, auch dass ich es richtig verstand, man nimmt eigentlich Propagandavideos und tut sie auf eine Art und Weise abendimmen oder für Jugendliche aufbereiten, dass man es einfach so veröffentlichen kann, ohne dass man weiter grossen Anstoß dran nimmt, wenn man es nicht genau kennt.
Ja, das ist ja so. Das ist ein Spektrum. Es gibt gewisse Sachen, die aufgeladen werden, die sicher auch vielleicht harmlos sind. Und es gibt gewisse Sachen, die überhaupt nicht harmlos sind, aber verpackt werden, dass sie harmlos wirken. Und das ist, beides ist um, beides vermischt sich und beides haben wir beobachtet bei dem 15-Jährigen aus Zürich.
Und bei den Sachen, die nicht harmlos sind, die kann man einfach so in den Sinn nicht stellen, wenn man naiv gefragt.
Also mich hat das mega schockiert. Ich glaube, dich auch, David, dass wir so viel IS-Propaganda-Videos, die zwar gekürzt sind und irgendwie anders daherkommen, aber klare IS-Videos sind und auch klare IS-Flaggen, Menschen mit Kalaschnikow in der Hand, dass das zum Beispiel auf Instagram möglich ist, das hat mich wahnsinnig schockiert. Auch auf Twitter. Twitter schockiert es mich langsam ein bisschen weniger, aber so Instagram und Facebook, dass das möglich ist. Ja, also sollte das jemandem auffallen? Ich finde ja. Können Plattformen etwas dagegen machen? Es ist schwierig, das hat uns der Experte auch gesagt, es ist auch schwierig für einen Nachrichtendienst zu unterscheiden, was ist ein Witz, was ist sarkastisch gemeint, wo ist es wirklich ein Aufruf zu Gewalt, weil es eben verharmlosend dargestellt ist, oder?
Gibt es denn irgendetwas, was man gegen das macht?
Wir haben probiert, mit Meta, das ist der Mutterkonzern von Instagram, Facebook und TikTok, zu reden, haben sie angeschrieben, mehrmals, aber keine Antwort bekommen. Ich weiss, jetzt tut mir leid, wenn ich ein bisschen böse muss sein, aber ihre Standardantwort von einer Recherche, die ich mal über Drogen gemacht habe, wo Drogen kursiert sind auf den sozialen Medien. Und dort hat es geheißen, dass sie innerhalb von 3 Monaten, das war 2021, 114 Millionen Videos löschen. Und dass das aber nur 1% sei von allen Videos, die aufgeladen werden. Also, ja, sie sind konfrontiert mit einer riesen Masse an Videos und Material, die online rumschwirrt. Das mal zu ihrer Verteidigung, aber was machen wir jetzt damit als Gesellschaft? Das finde ich eine riesen Frage, die uns, glaube wird in Zukunft sehr stark beschäftigen, ja.
Also ich glaube, ein Punkt ist auch, dass es ein sehr neues Phänomen ist und wir haben mit verschiedenen Experten jetzt aus der Schweiz probiert zu reden, also eigentlich 3 insgesamt, und von diesen 3 ausgewiesenen Islamismus-Expertinnen hat niemand etwas überhaupt von dem gewusst. Das spricht dafür, dass es sicher noch unbeleuchtet ist, ja.
Sie hat gesagt, das sind nicht allein, ziemlich sicher nicht geschuldet daran, dass der Zürcher radikalisiert worden ist. Was wissen Sie denn sonst noch von seiner Geschichte? Was gibt es sonst noch für Hinweise darauf, wie seine Radikalisierung ablaufen
konnte? Wir wissen sehr wenig über zum Beispiel seine Familie und ich glaube, das ist so ein Schlüsselpunkt. Oder? Wie war es bei ihm gewesen, in der Schule, in der Familie, im Privatleben? Da wissen wir mega wenig darüber. Alles, was wir wissen, ist sein Online-Umfeld. Die NZZ hat vor ein paar Tagen oder eine Woche, glaube ich, langsam berichtet, dass er 4 Jahre lang in Tunesien gelebt hat, wo er ja herkommt. Das haben wir gewusst. Er hat einen Schweizer Pass, aber er hat 4 Jahre lang in Tunesien gelebt, und zwar im Alter von 8 bis 12. Das finde ich schon noch entscheidend. Wir wissen nicht genau, was dort passiert ist. Laut einer Expertin hier in der Schweiz, Elham Manea von der Universität Zürich, die auch Nahost-Expertin ist, sie geht trotzdem nicht davon aus, dass es jetzt gerade muss heissen, dass er in Tunesien radikalisiert worden ist, zum Beispiel. Das finde ich noch wichtig. Vielmehr kommt es zum Beispiel darauf an, oder muss man anschauen, was ist mit ihm passiert, psychologisch, als er wieder in die Schweiz gekommen ist, mit 12, in ein komplett neues Umfeld, in ein Umfeld, wo er vielleicht die Leute nicht so gut versteht, wo niemand mehr Arabisch redet, wo es wenig Muslime hat. Wie hat er sich dort gefühlt? Wie ist er aufgefangen worden von seiner Familie? Und das Krasse ist eben, dass genau so die Rekrutierer zum Beispiel vom IS oder die Online-Welt dir wie kann ein neues Selbstverständnis geben, oder? Die sagen, hey, du bist dich am Suchen, aber es kommt nicht darauf an, ob du Schweizer bist oder Tunesier, du bist in erster Linie Muslim. Und das gibt ihm vielleicht, das sind alles Assumptions, das sind Vermutungen, die wir haben, die man bei Jugendlichen einfach mal so sieht. Du bist Muslim und das gibt ihm vielleicht eine neue Identität, eine Stärke. Und das legt so ein bisschen den Boden für noch zusätzlich in dieser Online-Welt unterwegs für eine radikale Ideologie. Abschliessend werden wir das aber nicht können beantworten. Ich glaube, da muss dann die Polizei mehr Informationen geben.
Wissen Sie denn, ob er auch im echten Leben, das heisst, also abgesehen vom Internet, Kontakt mit IS-Leuten gehabt hat?
Wir wissen nicht, ob er die Kontakt gehabt hat. Mit der grossen Wahrscheinlichkeit gehen Experten davon aus, dass er Kontakt gehabt hat.
Jetzt ist er natürlich nicht der einzige junge Mann mit Internet. Wissen Sie, ob es ähnliche Fälle gibt?
Also was erstaunt hat, ist, dass 2 Wochen Nach dieser Tat in Zürich sind in der Westschweiz 3 Jugendliche verhaftet worden, auch Schweizer Jugendliche, zwischen 15 und 17, also auch mega jung. Und sie sind auch verhaftet worden, weil sie online in einem dschihadistischen Netzwerk gewesen sind. Und sie sind, das weiss man, das muss man einfach annehmen, die sind international vernetzt. Und in dem Fall in der Westschweiz hat man es auch gesehen, es sind nämlich gleichzeitig 8 weitere Jugendliche von Belgien und Frankreich verhaftet worden, die im gleichen Netzwerk gewesen sind. Also es ist, ja, es ist Junge und das Internet und radikal. Also das,
wenn ich das noch ergänze, also sie sind nicht nur in einem dschihadistischen Netzwerk präsent gewesen, sondern sie sind auch aufgefallen durch ihre Aktivität in den sozialen Medien.
Weiss man, ob unsere Behörden das jetzt besonders anschauen, das ganze Islamogramm und der Al-Dschihad?
Also was man weiss, ist, dass im Nachrichtendienst von der Schweiz eine OSINT-Gruppe gibt, die auf den sozialen Medien im Internet unterwegs ist und Terrorprävention macht und umschaut. Das FEDPOL hat die auch in der Westschweiz die 3 festgenommen aufgrund von ihrer Internetaktivität. Also das heisst, Nachrichtendienste sind im Internet. Im Zürcher weiss man, dass sie ihn nicht auf dem Schirm gehabt haben.
Und das trotz er seit November letzten Jahr klare IS-Bezüge sichtbar sind auf mehreren von seinen Profilen.
Behörden sind immer das eine. Wer immer näher dran ist, meistens sind die Eltern. Was kann man als Eltern machen, wenn die eigenen Kinder sich im Internet verlieren?
Ja, das ist eine Frage, die mich mega beschäftigt hat und die habe ich mehreren Experten gestellt. Das, was so durchgeschonen hat, ist dranbleiben. Ich meine, ich habe noch kein Kind. Ich weiss wahrscheinlich nicht, wie schwierig das ist. Jugendliche, die ein Handy haben und ständig auf den sozialen Medien sind. Als Eltern, man kennt vielleicht die Plattformen gar nicht. Aber die Experten haben mir gesagt, ständig Gespräch suchen, schauen, was der Jugendliche beschäftigt. Elham Manea von der Uni Zürich hat gesagt, speziell für muslimische Familien gibt es Zeichen, die alarmierend sind. Zum Beispiel, wenn der Jugendliche anfängt, das Verhalten der Eltern zu kritisieren. Zum Beispiel anfängt zu kritisieren, wie sich die Mutter anlegt oder sie als nicht richtige Muslime darstellt, was jetzt zum Beispiel der Täter von Zürich in seinem Bekennervideo gemacht hat. Das muss aufhorchen lassen. Und es gibt auch Frauengruppen und Müttergruppen, die sich dort helfen und Tipps geben. Und alle Expertinnen und Experten haben hingewiesen auf Fachstellen, Extremismusfachstellen, wo man beim kleinsten Verdacht kann Hilfe holen, das kann einordnen lassen. Ja, und einfach betont, dass man das doch bitte in Anspruch nimmt.
Danke David, danke Aniel.
Danke Philipp.
Danke.
Das war sie, unsere Folge zur Radikalisierung von jungen Menschen im Internet. Ich habe geschwätzt mit David Sarasin und Daniel Petrans. Ihre Geschichte, ihre Recherche würde ich sehr gerne im Episode geschrieben verlinken. Diese Folge hat produziert Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser. Danke, dass ihr zugelassen habt. Bis morgen. Ciao zusammen.